Willkommen zum InnoPuls, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.
Hallo liebe Hörer, willkommen zum InnoPuls Podcast. Mein Name ist Martin Almendinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Innovationsfähigkeiten sprechen. Dabei darf ich Dr. Max Hartmann, Abteilungsleiter Innovationsmanagement bei der Sparkassenversicherung im Podcast begrüßen. Hallo Max.
Hallo Martin, grüß dich.
Schön, dass du da bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir zu sprechen. Ich muss gleich vorneweg sagen, wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile. Ich durfte auch schon mit dir auch gemeinsam auch schon arbeiten. Das möchte ich an der Stelle auch transparent machen. Aber das ist gar nicht der Grund, warum wir heute sprechen, sondern wir wollen heute speziell eben das Thema Innovationsfähigkeiten auch in der Versicherungsbranche mal anschauen gemeinsam. Und ich glaube, ihr habt da schon auch eine ganz gute Reise hingelegt. Bevor wir da hinkommen, möchte ich aber auch erstmal nochmal dich viel besser kennenlernen. Und ich glaube, unsere Hörer wollen auch immer verstehen, wer ist eigentlich die Person und in welchem Kontext arbeitet ihr eigentlich? Deswegen gerne einfach mal, was macht denn ein Abteilungsleiter Innovationsmanagement und wie bist du da überhaupt hingekommen?
Ja, gerne. Gute Frage, was der macht, da kann ich vielleicht gleich dazu kommen. Vielleicht starten wir mit, wie ich da hingekommen bin. Ja. Ursprünglich nach dem Abitur mal Wirtschaftsingenieurwesen studiert, habe dann gemerkt, dass der Ingenieurteil nicht so der ganz richtige für mich ist. Bin dann im Master eher auf Wirtschaftswissenschaften gegangen in Würzburg. Mhm. War dann noch ein paar Jahre an der Uni eben angestellt, dort dann auch promoviert, so in der Schnittstelle zwischen Corporate Entrepreneurship und Leadership. Das war spannend. So das Thema, was ich damals hatte. Und dann ging es eben weiter in die Wirtschaft, hier in der Stuttgarter Region zur Firma Kercher. Mhm. Dort auch im Innovationsbereich angefangen, verschiedene Themen dort betreuen dürfen, von sehr prozessualen Themen. Am Ende dann auch Aufbau des Innovation Labs dann mit betreiben dürfen, wo es dann auch am Ende sehr viel um neue Geschäftsmodelle für Kercher ging, auch so ein bisschen die Unabhängigkeit von den Maschinen quasi zu haben, also eher auch in eine digitale Richtung zu gehen. Und dann vor 5 Jahren dann eben einen kompletten Branchenwechsel gemacht in die Versicherungsbranche, zur Sparkassenversicherung, um dort das Thema Innovationsmanagement eigentlich aufbauen zu können und mal wirklich so richtig ganzheitlich auch denken zu können. Mhm. Und da bin ich jetzt, wie gesagt, eine Weile schon dabei, ungefähr 5 Jahre, habe die Branche, glaube ich, die für mich neu war, ganz gut kennenlernen können und haben eine lange Reise, werden wir auch gleich dann sprechen, mittlerweile hingelegt, auch thematisch verschiedene Themen. Aber uns geht's im Kern aktuell darum, hauptsächlich wirklich neue Geschäftsmodelle für die SV zu entwickeln. Das heißt, wir haben bei uns im Team keine Versicherungsexperten, da haben wir genug in der SV, sondern kommen wirklich aus der klassischen Innovations-Geschäftsmodellentwicklung, auch viel über das Thema Innovationsfähigkeiten, die wir bei uns im Team haben, und versuchen auf der Basis dann eben neue Geschäftsmodelle für die SV zu entwickeln, die natürlich irgendwo einen Bezug zu unserem Kerngeschäft haben, aber immer, und das ist das, was wir immer haben, eigentlich darüber hinausgehen, also keine klassischen Versicherungsthemen.
Mhm. Ja, wollen wir nachher auf jeden Fall auch nochmal tiefer reingehen, vielleicht auch nochmal zu Beginn, was ich ganz spannend fand, du hast gerade schon gesagt, du warst erst bei Kercher und dann bist du in die Versicherungsbranche gegangen. Das ist ja doch auch nicht so typisch, dass man so radikal, in Anführungszeichen, die Branche wechselt. Das sagt aber meistens eher was über die Person selber auch aus, wie die so tickt. Ich meine, wie würdest du dich selber beschreiben? Du bist auch Wissenschaftler, ich denke, du denkst sehr nüchtern an vielen Stellen, was, glaube ich, hilft im Bereich Innovation, weil ansonsten wird man, glaube ich, verleitet, alles Mögliche zu machen und Fokus zu verlieren. Also was würdest du sagen, was treibt dich da auch beim Thema Innovation speziell an?
Also wie wahrscheinlich alle, die in dem Bereich irgendwie sind, die Neugier auf das Neue und Dinge zu entwickeln. Also ich bin keiner, der Dinge jetzt gerne abarbeitet. Auch das gehört natürlich irgendwo zum Job dazu, oder immer nach Schema F arbeitet oder Themen immer gleich bearbeitet und wirklich Dinge vorantreiben, neue Dinge vorantreiben zu dürfen und vielleicht auch vorhandene Dinge neu miteinander zu kombinieren, dass was Neues bei rauskommt. Und diese Neugier und dieser Antrieb, das ist das, was mich schon, würde ich sagen, antreibt. Und da ist auch eigentlich kein Unterschied, würde ich zumindest sagen, wo ich jetzt zwei Branchen intensiver kennengelernt habe, in welcher Branche man ist. Sondern es ist eigentlich immer die Fragestellungen, Herausforderungen und auch die Buzzwords dahinter sind eigentlich die gleichen, egal ob das jetzt bei einem Maschinenbauunternehmen war oder jetzt in einer Versicherungsbranche. Selbst der Grad an Digitalisierung, die diese Geschäftsmodelle haben, auch der ist sehr, sehr ähnlich. Von daher im Innovationsbereich gar nicht so ein extremer Wechsel, im Nachhinein zumindest. Dennoch eher ungewöhnlich, aber ich habe es tatsächlich überhaupt nicht bereut, weil in diesem Versicherungskontext, da sind noch enorme Potenziale, die man heben kann. Es ist noch ein sehr klassisches, traditionelles Geschäft. Da gibt es einfach viel zu tun auf der Innovationsseite. Und das ist das, was mich anspornt, diese vielleicht in der Außenwirkung, und ich würde auch sagen, das kann man immer noch so bestätigen, sehr traditionelle Branche voranzubringen, ja. Und dort eben neue Dinge zu machen und Kunden am Ende zu begeistern, vielleicht im besten Fall, was ja mit Versicherungen nicht ganz so einfach ist, wenn man ehrlich ist.
Ja, da bist du schon direkt beim Thema, weil ich glaube, gerade wenn man hört Innovation und Versicherung, dann denkt man erstmal, passt das überhaupt zusammen? Weil kann man sagen, eine Versicherung ist ja vom Geschäftsmodell eigentlich grundsätzlich extrem solide aufgestellt, gibt schon seit Jahrhunderten, ja, also das hat sich ja, glaube ich, gut etabliert. Und du hast auch schon eingangs gesagt, eben du bist bei der Sparkassenversicherung. Und ich glaube jetzt viel, wenn man aus der Region kommt, man kennt zumindest auf jeden Fall die Sparkassen und vielleicht kennt man auch die SV, aber vielleicht musst du auch erstmal den Hörern nochmal erklären, wer ist denn überhaupt die Sparkassenversicherung?
Ja, gerne. Also Sparkassenversicherung ist ein sogenannter öffentlicher Versicherer, also ähnlich wie die Sparkassen, aber ein reines Versicherungsunternehmen. Mit Bank haben wir jetzt erstmal als Geschäftsmodell wenig zu tun, aber die Sparkassen sind natürlich ein wichtiger Vertriebsweg von uns. Das heißt, wir vertreiben unsere Produkte klassisch über die Sparkassen, haben einen Maklervertrieb, aber haben auch eigene Versicherungsagenturen, wo wir Versicherungen vertreiben. Wir sind nicht der einzige öffentliche Versicherer in Deutschland, es gibt mehrere und wir haben so als Kerngeschäftsgebiet, so Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen, ein bisschen von Rheinland-Pfalz noch, das sind so unsere Kerngeschäftsgebiet, wo wir uns bewegen und genau sind eigentlich ein Vollversicherer, der das die komplette Palette einmal anbietet, kommen aber traditionell, und da sind wir auch stark, aus der Wohngebäudeversicherung. Okay, ja. Das heißt, haben auch in Baden-Württemberg sehr hohe Quoten, wie viele Gebäude bei uns bei der SV versichert sind, und das ist mit Sicherheit das Kerngebiet und wo uns auch die meisten herkennen und wo wir auch das stärkste Netzwerk auch hinten dran dann in der Bearbeitung haben. Das heißt, da ist das Thema ja hauptsächlich, der Kunde möchte kein Geld haben, wenn das Haus einen starken Schaden hat, wenn es einen Leitungswasserschaden gibt, wenn das Haus abgebrannt ist, sondern er möchte am Ende, dass es wieder in Ordnung kommt. Und da haben wir schon lange eben den Ansatz als SV zu sagen, wir wollen nicht dem Kunden dann einfach Geld überweisen und sagen, kümmere dich drum, sondern wir wollen hier auch den Schritt weitergehen, haben ein riesen Handwerkernetzwerk, wo wir dann eben die Dinge auch wieder schnell in Ordnung bringen. Und da merkt man schon, dass wir auch da schon teilweise über das klassische Versicherungsgeschäft eigentlich hinausdenken. Mhm. Und das so, diese Themen wollen wir bei uns noch viel, viel stärker aufnehmen und dann eben Versicherungen auch wieder, das ist so ein bisschen der Antrieb, den wir haben, in den positiven Kontext zu rücken. Die Branche ist jetzt oder hat nicht den besten Ruf. Ich glaube, das kann man so sagen. Das hat sich in den letzten Jahren auch aus meiner Sicht selbst verschuldet, dann in vielen Bereichen so entwickelt. Ist aber eigentlich vom Prinzip her eigentlich eine gute Sache. Viele zahlen irgendwo ein, wenn es einem schlecht geht, kann der was rausnehmen. Also vom Prinzip her was Gutes. Es ist ein bisschen in Verruf geraten und wir wollen eben mit Leistungen, die darüber hinausgehen, die Kunden wirklich einen echten Mehrwert bringen, da was Gutes tun und diese Branche und auch die SV natürlich dann beim Kunden in einen positiven Kontext drücken. Und das ist definitiv unsere Zielrichtung und an der arbeiten wir jeden Tag. Und deswegen passt, glaube ich, ich habe die Frage auch schon oft genug gestellt bekommen, Innovation, Versicherung, das passt doch überhaupt nicht. Und dann sage ich ja gerade, weil man denkt, es passt nicht, muss es passen, weil da ist eben noch viel, viel zu tun. Das Geschäftsmodell hat sich eigentlich kaum gedreht, entwickelt in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Das ist sehr, sehr gleich geblieben, würde ich jetzt mal aus meiner Sicht zumindest behaupten. Und deswegen gibt es da noch enorm viel zu tun. Es ist eher ein stagnierender Markt tatsächlich, also aktuell jetzt keine riesen Wachstumsgeschichte in den letzten Jahren. Und da geht es eben darum, neue Angebote, neue Dienstleistungen zu entwickeln, um damit auch wieder das Kerngeschäft zu stärken, positiv am Kunden wahrgenommen zu werden und damit unserem Unternehmen was Gutes zu tun. Mhm. Das ist das Ziel.
Es ist so, du bist ja schon direkt im Warum. Also warum ist Innovation dann auch für eine Versicherung relevant? Du hast gesagt, tendenziell stagnierende Märkte. Trotzdem im Prinzip hat sich nichts verändert. Also am Ende, der Mensch will Sicherheit haben. Ihr gebt ihm die Sicherheit über verschiedene Möglichkeiten. Jetzt ist es ja so, du hast tatsächlich jetzt doch eingangs bisher den Begriff Digitalisierung noch gar nicht verwendet. Aber das hat auch damit zu tun, dass du halt natürlich auch sehr gut weißt, was der Unterschied zwischen Digitalisierung und Innovation in der Versicherungsbranche ist. Kannst du da auch vielleicht nochmal uns ein bisschen aufklären und sagen, wie schaust du da auf die Branche? Wo ist da der Unterschied vielleicht? Oder wo merkst du es auch im Alltag? Ne? Weil ihr habt ja dann doch auch in eurem Innovationsmanagement heute zumindest eine relativ klare Abgrenzung gefunden.
Genau, also das musste sich auch wahrscheinlich ein bisschen definieren. Als ich anfangs kam, hat man, glaube ich, auch das Gefühl gehabt, jetzt kommt der Digitalisierungsmanager oder ist er jetzt Innovationsmanager. Es war irgendwie das Gleiche, man konnte das gar nicht so differenzieren. Und mittlerweile haben wir uns aber klar positioniert, wir sind eben für den Bereich Innovation verantwortlich und nicht für Digitalisierung. Denn Digitalisierung muss eigentlich automatisch in jedem Projekt stattfinden. So muss man heute denken. Und es braucht aus meiner Sicht jetzt keine zentrale Einheit, die diese Themen abdeckt, die diese Themen dann mit reinbringt, sondern es muss, wie gesagt, einfach in jedem Projekt, in jedem neuen Vorhaben muss Digitalisierung einfach die übergeordnete Rolle spielen. Nur so können wir Effizienzen heben und nur so können wir dem Kunden auch besseren, schnelleren Service etc. bieten, gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels Beispiel etc. Mhm. Und wir haben eben für uns gesagt, das sind nicht unsere Themen, sondern wir kümmern uns wirklich um Innovation. Und Innovation heißt für uns wirklich neue Geschäftsmodelle für die SV zu entwickeln, die im besten Fall einen Profit abwerfen. Das ist das ganz klare Ziel, das wir haben. Und wir stützen uns natürlich dann schon irgendwo auf das Kerngeschäft. Also wir sind, ich habe es vorhin gesagt, der größte Gebäudeversicherer der Region. Das heißt, wir haben riesen Daten und riesen Kundenbestände rund ums Haus. Mhm. Also trauen uns die Kunden mittlerweile, das merken wir auch in Umfragen, extrem viel zu, was wir an Leistungen rund ums Haus denn bieten können. Und das ist zum Beispiel ein Ansatz, den man nutzen kann. Und das ist so unser Innovationsverständnis, also das auf dem Bestehenden aufzubauen und dort neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Also diesen Unfair Advantage irgendwie zu haben. Also warum sollten wir es gerade machen? Ja. Und das muss man immer im Projektverlauf auch beantworten können. Mhm. Wenn wir das nicht beantworten können, dann ist immer die Frage, ob wir es wirklich machen sollten, weil dann kann es im Grunde jeder auf dem Markt genauso gut wie wir.
Mhm. Bevor wir da mal reingehen, auf wie ihr es genau macht und Stichwort auch neue Geschäftsmodelle und so weiter, ich meine, es gibt immer unterschiedliche Trigger, warum ein Unternehmen sich dann aufmacht, das zu tun. Also beispielsweise natürlich, man sagt, man will wachsen und man stagniert oder tatsächlich gibt es vielleicht auch eine Gefährdung, dass das Versicherungsgeschäft auch vielleicht wegbricht. Es gibt ja auch so Entwicklungen wie zum Beispiel Embedded Insurance beispielsweise oder viele haben ja auch schon, als das ganze Thema mit Tesla und Versicherung aufkam, haben ja auch viele so gesagt, okay, was passiert, wenn jetzt in Zukunft eben eigentlich kein Unfall mehr gebaut wird und man bräuchte in Anführungszeichen keine Versicherung mehr oder man kann es viel besser kalkulieren, seid ihr dann raus? Also siehst du, ich meine, da sind wir jetzt auch ein bisschen klüger nach ein paar Jahren, was da möglich ist und was noch nicht oder was gar nicht möglich ist, aber siehst du so Disruptionstendenzen überhaupt im Versicherungsbereich oder geht es wirklich eher darum zu überlegen, wie kann man, sage ich mal, auf dem Versicherungsgeschäft, sage ich mal, neue Mehrwerte noch im Sinne der Kundenzentrierung aufbauen? Also was ist da so der Trigger, wo man, sage ich mal, eher denkt, deswegen tun wir es.
Ja, das ist eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil das Versicherungsgeschäft natürlich auch relativ breit ist. Also wir haben klassisch Kfz-Versicherung, hast du angefangen, kennt jeder. Haftpflichtversicherung haben wahrscheinlich auch die meisten, nehme ich an. Und das sind eher die einfachen Themen, die findet man heute bei Check24. Die können auch, weiß ich nicht, die großen Technologieunternehmen bei sich mit anbieten. Ja. Das heißt, das Thema spielt für uns natürlich eine Rolle. Das ist aber das Thema, was auch am meisten oder am einfachsten ist, tatsächlich zu übernehmen für neue Branchenteilnehmer. Ja. Anders sieht es bei komplexeren Themen aus. Da rede ich jetzt schon über die Gebäudeversicherung, Kompositbereich, aber natürlich dann auch in den Lebensbereichen, wenn es um Lebensversicherung geht. Da spielen andere Dinge eine Rolle. Da geht es gerade bei Lebensversicherung geht es um Vertrauen extrem, weil natürlich das über einen ganz langen Zeitraum abgeschlossen wird. Also ich lege heute Geld an und möchte es dann, wenn ich in Rente gehe, zum Beispiel ausgezahlt bekommen. Da tun sich die meisten dann doch schwer, das bei einem jungen Startup anzulegen. Da weiß man nicht, was ist mit dem in 3, in 10, in 15. Und da geht es ja dann teilweise um 30, 40 Jahre. Ja. Das heißt, einfache Antwort eigentlich, bei den einfachen Themen merken wir schon, dass da eine Dynamik ist, dass es auch immer mehr Player gibt. Bei den eher komplexeren Themen ist es aktuell noch nicht so der Fall. Da merken wir auch, dass immer noch der Wunsch schon da ist, eine gute Beratung zu haben. Die werden aktuell online noch nicht wirklich abgedeckt, kann man sehen. Was vor 2, 3, 4 Jahren ein Trend war, noch stärker wie heute finde ich zumindest, ist das ganze Thema Insurtech. Das heißt, der Trend ist immer noch da, aber er hat sich gewandelt aus meiner Sicht. Insurtechs sind früher, also vor 3, 4 Jahren angetreten, um die Schnittstelle zum Kunden einzunehmen. Ja. Das heißt, es gab viele, die gesagt haben, wir sind jetzt der neue Versicherer für die und die Versicherungssparte und wir wollen den Kunden für uns gewinnen. Viele von diesen gibt es entweder nicht mehr oder sie haben mittlerweile ihr Geschäftsmodell gedreht und sind jetzt eher Unterstützer der klassischen Versicherer. Okay. Das heißt, sie haben gemerkt, es ist schwierig, Kunden in diesem speziellen Feld Versicherung zu gewinnen und nutzen jetzt eher ihre Digitalisierungs- und Kompetenz oder die Einfachheit in ihren Bestandssystemen etc., um mit etablierten Versicherern gemeinsam neue Dinge voranzutreiben. Also sind jetzt eher Partner der Versicherungsbranche gewesen. Okay. Und es hängt natürlich am Ende irgendwo auch mit der Regulatorik zusammen. Das heißt, böse gesagt könnte oder ketzerisch gesagt könnte man sagen, die Regulatorik hilft uns eigentlich. Ja. Also wir fluchen täglich über sie, wir im Innovationsbereich, aber ich glaube, jeder im Versicherungskontext flucht über diese Regulatorik, die in Deutschland, in Europa, aber in Deutschland vor allem sehr speziell ist. Aber sie hilft uns natürlich auch, uns vor Marktteilnehmern zu schützen, weil diese erstmal zu beherrschen, dort überhaupt mal reinzukommen in diesen Bereich. Da geht es ja dann um Rückversicherungsthemen und so weiter und so fort. Das mal aufzubauen, ist ultra schwierig, und da merken wir auch schon, wie selbst kleinere, etablierte Versicherer mittlerweile Schwierigkeiten haben, diese ganzen Vorgaben zu erreichen. Und da merken wir dann schon, dass ein Riesenasset ist aus unserer Sicht oder aus Sicht von traditionellen Versicherungsunternehmen, diese Komplexität zu beherrschen. Ja. Und damit haben wir die Möglichkeit, eben am Markt so weiterzumachen. Das haben eben auch junge Unternehmen gemerkt und haben eben diesen Switch hingelegt. Deswegen, es gibt Dynamik, es gibt Bewegung, es gibt auch Bewegung an der Kundenschnittstelle, aber nicht in allen Bereichen der Versicherungsprodukte.
Jetzt möchte ich mit dir ganz stark natürlich auch über das Wie sprechen. Also wirklich zu überlegen, ich meine, gehen wir mal 5 Jahre zurück. Du bist da damals ja auch wirklich mit dem Auftrag angetreten zu sagen, du definierst irgendwo das Thema Innovation für die SV dann in irgendeiner Form neu, auch mit einem eigenen Team. Wenn du uns dann mal zurücknimmst, 5 Jahre, und du schaust jetzt mal wirklich auf diese komplette Zeit, ich sag mal, durch welche Entwicklungsphasen bist du da vielleicht selber gegangen oder auch das Team? Also wie wirklich, wenn du an deinen ersten Arbeitstag denkst und das, was ihr heute macht, was ist davon vielleicht gleich geblieben und was hat sich schon auch ein bisschen im Auftrag oder vielleicht auch im Verständnis des Managements oder wie auch immer auch ein bisschen verändert?
Ja, also was sich Gott sei Dank geändert hat, ist erstmal mein Team. Das heißt, ich bin gekommen als Einzelkämpfer und mittlerweile sind wir eine kleine, feine Abteilung, die sich eben um diese Themen kümmern darf. Und anders wäre es auch gar nicht mehr möglich und anders wird es auch keinen Sinn machen. Das habe ich auch von vornherein gesagt. Das war immer das Thema, ich kann jetzt mal anfangen und die Thema systematisieren und aufbereiten, aber als Einzelkämpfer wäre es eher eine Alibi-Veranstaltung und dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Ja. Das heißt, ich bin froh, dass wir mittlerweile eben eine kleine, feine Innovationsabteilung sind, schlagkräftige Truppe, die sich um genau diese Themen dann kümmern darf. Also das ist das, was sich jetzt so spürbar im Alltag am meisten verändert hat und wo ich auch total froh darüber bin, dass es so gekommen ist. Von der inhaltlichen Ausrichtung und auch wie wir Dinge vor allem angehen, hat sich enorm viel getan in den letzten 5 Jahren. Da haben wir verschiedene Reisen und Umwege hinter uns gebracht. Vielleicht ist der erste Punkt ist, wie wir Innovationsprojekte angehen, was das Team angeht. Das heißt, wir haben am Anfang versucht, das Haus SV noch in ganz anderer Art und Weise mitzunehmen. Das heißt, wir haben gesagt, Mensch, diese Innovationsfähigkeiten, die wir haben, die wollen wir ans Haus eben weitergeben. Und wie machen wir das am einfachsten? Indem wir die Menschen zu uns in die Innovationsprojekte holen. Ja. Das heißt, das Ziel war, wir haben ein Projekt und haben in diesem Projekt eine Person als Projektleiter, die von uns ist. Mhm. Und der Rest des operativen Teams quasi kommt aus der SV und die arbeiten dann mit uns in coolen neuen Methoden und versuchen die Welt zu erobern. Wir haben immer gemerkt, dass wir da einfach limitiert sind, weil diese Personen, wir durften die unter bestimmten Bedingungen quasi ausleihen, aber es war immer so ein Hobby von denen.
Ja.
Das heißt, es war im Grunde die...
So wie so eine Erholungsreise, oder?
Genau. Und es klingt halt auch irgendwie auf den ersten Blick erstmal cool und schön, bei Innovationsthemen mitzuarbeiten. Da stellt man sich dann wahrscheinlich vor, man sitzt in bunten Räumen, trinkt Club Mate und macht die ganze Zeit Workshop und schreibt Post-its. Das kann man am Anfang mal machen, aber irgendwann ist Innovation eben auch einfach harte Arbeit, um die Dinge voranzubringen. Und harte Arbeit ist dann natürlich, wenn man Dinge zusätzlich macht zu seinem eigentlichen Job, hat man irgendwann vielleicht nicht mehr die Motivation, das noch so aufzubringen. Das heißt, wir sind damit gestartet, konnten auch wirklich am Anfang gut Strecke machen, haben aber dann gemerkt, irgendwie kommen wir nicht voran. Das ist immer der zweite Rang dieses Innovationsthemen. Das heißt, die Menschen, die wir quasi ausgeliehen haben, die mussten erstmal ihren normalen Job machen und hatten dann, und da waren wir am Anfang super dankbar drüber, noch die Motivation, bei uns mitzumachen.
Ja.
Aber wenn es jetzt hart auf hart kam, war immer natürlich der eigene Job, dafür wurden sie bezahlt, das war in der Zielvereinbarung drin, etc. Ja. Also so ganz normale Organisationsdinge, hatte immer Vorrang. Und da haben wir gemerkt, dass wir mit diesen Themen eigentlich nicht vorankommen und haben jetzt eigentlich, dadurch, dass wir auch ein paar mehr Leute eben sind, können wir die Innovationsthemen mehr selber mit eigenen Leuten besetzen, also wirklich Innovationsexperten dort eben mit drin, die diese Dinge ausführen, arbeiten viel mehr mit Externen zusammen. Das heißt, das hat sich enorm verändert, dass jetzt wirklich Experten von extern mit in die Themen, die Projekte mit reinnehmen. Das ist ein mega Mehrwert, weil wir einfach brutal Strecke machen können dadurch. Und wir beziehen die SV weiterhin mit ein, aber in den Kompetenzen, wo sie auch beheimatet sind, diese Personen. Also wenn wir fachliche Themen haben, ja, wo doch Versicherung eine Rolle spielt, dann holen wir Leute mit dazu. Mhm. Recht, Compliance, diese ganzen Themen. Da haben wir Spezialisten in der SV oder wir brauchen mal einen Mathematiker oder wir brauchen ITler haben wir ja auch etc. Dann holen wir die Leute quasi in ihrer eigenen Profession zu uns mit dazu.
Ja.
Dort unterstützen die uns super, da haben die auch brutales Know-how, das brauchen wir auch. Wenn wir das Know-how nicht intern haben, dann haben wir früher eben gesagt, dann versucht's mal. Und heutzutage sagen wir, nee, da gehen wir extern und versuchen uns dort eben auch Spezialisten zu holen.
Ja.
Und dieser Schritt war im Nachhinein absolut wertvoll, um einfach schneller und irgendwo auch kompromissloser Dinge dann voranbringen zu können. Und das hat uns enorm geholfen, eigentlich diese Erkenntnis, wir müssen jetzt nicht alle zu Innovationsmanagern ausbilden, sondern wir brauchen eigentlich einen Kern an Innovationsmanagern, die Innovationsthemen voran und bringen und managen können, die Geschäftsmodelle entwickeln können. Und sonst brauchen wir einfach Leute, die Lust auf Neues haben, aber in ihrer Profession.
Ja.
Also, dass wir Spezialisten haben, ob intern oder extern. Und das hilft uns enorm. Und das war wahrscheinlich so von dem Wie das Größte, was sich geändert oder das Stärkste, was sich geändert hat.
Mhm.
Und von den Inhalten, vielleicht das noch als letzter Punkt, der mir noch einfällt, auch da sind wir deutlich konkreter geworden. Am Anfang sind wir mal ganz lose gestartet und natürlich einen klaren Innovationsprozess gehabt, der hat sich Gott sei Dank auch im Kern gar nicht groß verändert, aber wir haben am Anfang gesagt, wir sind ein Versicherer, also nehmen wir die Themen Wohnen, wir sind großer Gebäudeversicherer, wir nehmen Mobilität, Kfz haben wir ja auch in der Versicherung und wir nehmen noch irgendwie Arbeiten, weil ein drittes wäre irgendwie schön. So, so, nicht ganz so salopp, aber irgendwie so sind wir gestartet tatsächlich und haben dann dort völlig losgelöst von Versicherung geguckt und haben Kundenprobleme identifiziert, haben die validiert und sind dann losgelaufen und haben dann natürlich gemerkt, sind dann Themen beispielsweise rausgekommen, die mit Versicherung oder Andockpunkte zur SV dann auch weniger zu tun hatten. Und da haben wir uns deutlich geschärft. Wir sagen quasi jetzt, die SV steht für Versicherungen und das wollen wir erweitern. Das heißt, wir haben schon Innovationsthemen, die rund um das Thema Sicherheit gehen, um diese Marke eben auch SV dann entsprechend nutzen zu können, wenn wir es zumindest brauchen. Und deswegen sagen wir sind eigentlich so ein Sicherheitsdienstleister mit Versicherungen und mit Themen, die darüber hinausgehen. Und das ist jetzt, das darüber hinausgehen, das ist der Kern des Innovationsmanagements und damit fühlen wir uns jetzt wohl. Da merken wir auch, wie wir in der Organisation natürlich besser ankommen, eine Relevanz in der Organisation haben und trotzdem uns aber auch nicht einengen.
Ja.
Weil Sicherheit ist ja schon auch ein definitiv weites Feld.
Ja.
Deswegen haben wir da auch noch weitere Untergrenzungen gemacht. Aber da sind wir auch mit deutlich schärfer geworden, haben deutliche Leitplanken bekommen oder uns gegeben eigentlich viel mehr. Und das hilft uns, Themen zu bewerten, auch Trends zu betrachten, um einfach, wenn man einen klaren Fokus hat. Und den haben wir mit Sicherheit auch deutlich mehr wie zu Beginn. Also war eine interessante Journey, was das angeht.
Das heißt, ihr habt schon sehr gut gelernt, eigentlich euch dann zu fokussieren und auch überhaupt mit den Ressourcen umzugehen, die ihr auch habt und wirklich auch zu überlegen, was tun wir und was tun wir auch aktiv nicht. Weil ich glaube, da tun ja auch sich immer viele schwer, auch aktiv zu äußern, auch in die Organisation rein, vielleicht auch Richtung Vorstand oder eben auch Richtung andere Abteilungen zu sagen, das sind wir nicht oder das machen wir nicht. Weil oft gibt es ja den Reflex, das könnt ihr doch auch noch machen. Das hat doch irgendwie auch mit Innovation zu tun, oder? Also das war sicher am Anfang doch auch so, dass alle möglichen Abteilungen kommen und irgendwas abladen wollen und am Anfang ihr vielleicht ja gesagt habt und inzwischen ihr Nein sagt, oder?
Absolut. Also gerade das Thema Digitalisierung versus Innovation, was ich am Anfang in Mails mit drin war, in CC, wo es um Digitalisierung geht und wo es halt, müsst doch mal digitalisieren, ach, da haben wir doch jetzt einen, der macht doch das. und da dann bewusst irgendwann Nein sagen zu können, aber auch begründet. Nicht einfach nur Nein, haben wir keine Lust drauf, sondern Nein, wir haben einen ganz klaren Auftrag und der Auftrag lautet so. Und das ist für mich schon so eine Befreiung, muss ich ganz ehrlich sagen, genau zu wissen, warum man Dinge macht, aber auch zu wissen, warum man Dinge nicht macht. Teilweise fast noch wichtiger, das Nicht-Machen, wenn ich ehrlich bin, weil nur so kriege ich den Fokus rein. Und was uns darüber hinaus so ein bisschen geholfen hat tatsächlich, ist die Strategie der SV. Ja, das heißt, wir haben in den letzten Jahren auch ein Strategieentwicklungsprojekt bei uns gehabt, wo wir auch eng begleiten durften und für uns im Innovationsbereich eigentlich ein paar relevante Dinge. Also erstmal, das Strategieprogramm heißt Fokus Kunde. Für uns natürlich super. Ich glaube, was man Versicherern immer so ein bisschen nachsagt, ist, sie sind jetzt nicht die fokussiertesten am Kunden. Das heißt, das wollen wir ändern.
Ja.
Und da stehen auch so Sätze drin, wie beispielsweise, wir halten unseren Kunden den Rücken frei. Auch das ist Teil der Vision und noch andere Sätze. Und das ist schon, wo ich sage, da kommen wir, wenn wir sagen, wir denken über klassische Versicherungen hinaus, Rücken frei halten. Ich glaube, das kann man mit Versicherungsprodukten machen oder ist ein Teil davon, aber es fehlt immer noch was, um wirklich den Rücken frei zu halten. Und das sagen wir immer, da können wir unsere Legitimation eigentlich rausziehen. Also auch diese neue Strategie hat uns sehr geholfen. Und wir haben die klassische in dem Nordstern definiert und einer von diesen vier Elementen des Nordsterns ist eben auch Veränderungsgeschwindigkeit und Innovation. Okay. Und auch das hat uns nochmal als Innovationsmanagement schon irgendwie die Legitimation gegeben. Mhm. Wir sind hier an der richtigen Stelle, wir dürfen auch Dinge machen. Mhm. Und es ist auch gewollt, dass wir das machen, sonst wären wir nicht eins von diesen vier Themen im Nordstern quasi gewesen. Und das hat natürlich auch dann geholfen, nochmal uns klarer zu fokussieren und die Dinge dann so in die Wirkung zu bringen.
Mhm. Also auch dann wirklich so, ich sag mal, das Backup zu haben. Du sprichst gerade schon an, das Strategy Fit quasi, auch der, dass der da ist, weil das hört man ja oft. Und die Entwicklung haben wir auch schon gesehen damals, die ganze Lab-Thematik, dass da viele Sachen gemacht wurden, die überhaupt keinen Strategy Fit mehr hatten. Ne? Also gab es ja schon auch irgendwo eine Entkopplung immer mehr und dann wurden halt das alles wieder runtergefahren, weil es halt einfach überhaupt keinen Fit mehr gab zur Organisation. Da hat man auf irgendwelchen Spielwiesen gespielt, die aber einfach auch nichts mehr mit der Organisation zu tun hatten. Und das wird natürlich dann auch schwierig, das dann langfristig zu betreiben, oder?
Ja, absolut. Wir haben, also als ich zur SV gekommen bin, jetzt bei Kärcher dann auch schon beobachtet, damals gab es diesen riesen Trend, nach Berlin zu gehen und jedes Unternehmen, das eine gewisse Größe hatte, braucht ein Lab in Berlin. Ja. Da war dann ein riesen Konkurrenzkampf um gute Leute, aber trotzdem war Berlin irgendwie place to be und da war schon immer die Gefahr, das sah alles schön aus und ich habe mir da auch ein paar damals angeguckt natürlich, aber immer die Gefahr, zu weit weg zu sein vom Kerngeschäft und dann am Ende bist du doch irgendwie nur ein Externer, der dann Dinge wieder in die Organisation reinbringt. Du hast kein Standing, keinen Bezug dazu. Und da war schon, mein Gedanke ist eigentlich immer, man darf nicht ganz rausgehen als Innovationsbereich. Du musst diesen Bezug zum Kerngeschäft haben, weil sonst kann es auch jeder Externe machen. Dann braucht man das nicht selber machen. Dann kann man auch eine Innovationseinheit einfach irgendwie sponsoren und kann die irgendwo hinsetzen. Das kann dann völlig extern laufen.
Absolut.
Und nur wenn du intern bist, kannst du aus meiner Sicht relevante Geschäftsmodelle entwickeln und du kannst irgendwie auch die Kultur so ein bisschen mitentwickeln durch deine Themen. Und das sind ja schon irgendwie die beiden Aufträge, die wir haben, die wir mit unterschiedlicher Priorität dann auch mal vorantreiben. Mhm. Und deswegen bin ich schon ein Freund davon, es intern zu machen, auch wenn es Schwierigkeiten hat, auch wenn es nicht immer einfach ist, gerade in regulierten Branchen, wie wir in der Versicherungsbranche eine sind. Aber dennoch würde ich das auch nie anders machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und setzen da eigentlich auf relevante Inhalte und die bekommst du, wenn du nah dran bist.
Ja, ich finde es immer faszinierend in der Diskussion, weil ja auf dieses Kerngeschäft ja immer, also liest man ja immer noch zum Teil, dass viele sagen, oh ja, das ist ja kerngeschäftsnah, wir machen was ganz anderes. Das ist immer so der erste Reflex, aber was ich da immer faszinierend finde, ist ja, naja, was sagt das denn aus? Weil am Ende, ich habe ja Kompetenzen, um das zu machen, was ich mache, damit dieses Kerngeschäft eben das Ganze ist und das finanziert mich ja auch am Ende des Tages als Organisation. Und eigentlich ist doch die Aufgabe von Innovation, auch mal dahinter zu gucken und zu überlegen, naja, was können wir denn richtig gut? Naja, und du hast vorher auch so gesagt, so, also was Gebäudeversicherung beispielsweise bei euch, wie kann ich das denn vielleicht transformieren oder interpretieren? Und auch, was habe ich denn schon und was kann ich nutzen? Stichwort Daten beispielsweise. Ja. Und das schließt ja alles gar nicht Innovation aus. Und das wird aber oft, glaube ich, so sehr vereinfacht dargestellt, dass man sagt, ja, das ist Kerngeschäft oder kerngeschäftsnah und deswegen ist es per se keine Innovation. Aber das stimmt ja so nicht. Also die Frage ist ja, was machst du mit dem, was dir gegeben ist? Und manche Sachen helfen dir halt und manche Sachen halt nicht. Ja? Ja. Also das finde ich immer in dieser Diskussion auch doch auch faszinierend, dass man eigentlich immer den Reflex hat, ja, wir machen immer das, was nicht Kerngeschäft ist. Ja. Aber ich frage mich da manchmal so ein bisschen, was heißt das denn eigentlich dann?
Ja, und auch die, also warum macht es dann das Unternehmen? Also ich bin ja bei der, bei der SV angestellt, in der Versicherung und dann werden wir jetzt keine Atomkraftwerke bauen. Auch wenn es super lukrativ wäre. Ja. Wir haben halt keine Atomphysiker, wir haben keine Leute, die Atomkraftwerke bauen können. Ja. Also selbst wenn es das lukrativste Geschäft wäre, wir würden es wahrscheinlich nicht machen, weil es einfach keinen Sinn für uns als SV macht. Also muss man natürlich schon gucken, wie du sagst, also was haben wir für Kompetenzen, was haben wir sonst, vorhin schon für diesen Unfair Advantages gesprochen, warum wir als SV? Ja, genau. Passt die Marke, wie die aufgeladen ist, perfekt zu dem Geschäft? Passen die Ressourcen, die wir haben, perfekt dazu? Ist der Vertriebsweg genau der? Sind die Daten die richtigen, die wir haben? Also irgendwo muss was sein, wo wir ein Problem des Kunden lösen, das wir ein bisschen besser lösen können als alle anderen da draußen. Ja, genau. Wenn wir das nicht haben, dann sage ich, ist vielleicht eine coole Idee, aber dann kann ich mich bei einem Startup beteiligen, dass das auch macht. Weil dann habe ich als SV, bin ich bestimmt nicht schneller als das Startup XY oder besser.
Absolut.
Wir brauchen diesen Unfair Advantage. Und deswegen ist es für uns schon wichtig, näher dran zu sein an diesem Kerngeschäft, auch wenn wir nie eine Haftpflicht oder irgendwas entwickeln werden. Aber wir brauchen diesen Bezug zum Kerngeschäft. Und auch wenn wir jetzt über Innovationsmanagement 2.0 sprechen bei uns, also was wir gerade dann für neue Dinge machen, da sagen wir immer, es muss immer einen Grund geben, Dinge anders zu machen. Das heißt, wir haben ja viele Experten in der SV und das Erste, was wir machen, eigentlich ist, mit den Experten zusammenzuarbeiten.
Ja.
Weil es für uns das Einfachste ist und das Beste. Und die kennen auch die, wir sind schon irgendwie mal branchennah und die kennen die Besonderheiten etc. Und nur wenn wir das Gefühl haben, das ist für uns ein komplizierterer Weg, es bringt ja die SV nicht weiter oder unser Projekt nicht weiter, dann gehen wir extern. Aber wir gehen nicht einfach extern, weil es der coolere Weg ist oder der schlankere, sondern es muss wirklich eine gute Begründung geben.
Mhm.
Und deswegen bauen wir es in Zukunft eben so auf, dass wir eine gute Mischung haben, wie wir externe Experten nutzen können, aber natürlich vor allem auch die internen. Und immer die internen zuerst. Und wenn wir da das Gefühl haben, wir kommen nicht weiter, oder es gibt bestimmte Gründe oder wir brauchen Experten von extern, weil wir haben die nicht, dann ist es immer auch ein Grund, extern zu gehen. Aber genau, also der Bezug muss da sein, sonst macht es keinen Sinn.
Ja. Wir wollen ja gleich noch über Innovationsmanagement 2.0 sprechen. Letzte Frage, die ich noch hätte an Innovationsmanagement 1.0, und das ist tatsächlich auch was ich immer sehe im Markt, und da würde ich auch mal gerne fragen, also auch nochmal am Anfang, du hast vorher beschrieben, ihr habt quasi versucht, die Abteilung mit einzubinden oder zum Teil auch die Mitarbeiter zu befähigen und habt dann gemerkt, so richtig passt es irgendwie nicht. Was ist denn die Grundannahme eigentlich dahinter, dass man das oft macht als Innovationsbereich? Weil da seid ihr ja kein Einzelfall gewesen, sondern das machen ja viele. Viele machen es auch heute noch, weil sie es dann eben nicht besser wissen. Und ich erlebe das oft in dieser Innovationskultur-Thematik. Also das heißt, man merkt, da läuft jetzt die digitale Transformation und dann sagt man, ja super, ihr Innovationsleute, ihr steht doch für was Neues. Also wir haben hier die riesen Herausforderung, den Laden zu transformieren und die Kultur muss sich auch ändern. Also fangt ihr doch mal mit Innovationskultur an. Und das heißt, ihr müsst eigentlich in die Abteilungen gehen und quasi zum Evangelisten für Innovation werden und den Leuten quasi erklären, was Innovation ist. Also ist das die Annahme oder was würdest du sagen? Ich meine, du kannst wahrscheinlich jetzt erstmal nur von der SV sprechen oder vielleicht kennst du auch andere Unternehmen, wo du es bewegst. Also was ist denn die Grundannahme überhaupt, die ganzen Leute aufzurampen, die in irgendwelchen Bereichen im Unternehmen sind, mit Bezug auf Innovation? Also aufzurampen macht ja Sinn, aber warum Bezug auf Innovation?
Ich glaube, es sind zwei Dinge. Es ist einmal dieser kulturelle Wandel, den man natürlich haben, wie du es gerade gesagt hast. Man hat das Gefühl, die Welt da draußen dreht sich schnell und ich muss irgendwie meine Leute fit machen, dass sie dort eben mitkommen. Und da ist es, glaube ich, schon immer der Impuls zu sagen, Mensch, Innovation, das klingt irgendwie fortschrittlich, ihr habt gewisse Kompetenzen, die vielleicht wichtig sind und deswegen bringen wir diese Themen jetzt in die gesamte Organisation. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den ich schon auch sehe, den ich teilweise dann auch ein bisschen kritisch sind, weil dafür sind man viel zu wenig Leute im Innovationsbereich meistens. Also wir sind irgendwie gestartet und wie gesagt, ich als Einzelkämpfer und ich kann eben nicht die ganze Organisation befähigen, diese Dinge zu machen und ich weiß auch gar nicht, ob es Sinn macht. Es ist auch gut, wenn Leute weiterhin das ganz klassische Kerngeschäft betreiben und dort weiterhin ihre sorgsame Arbeit machen. Und es ist auch mal so ein bisschen dieses Ausspielen, was ich da immer dann sehe, die einen, die haben Freiheiten, die sind cool, die sind hip, die laufen mit Sneakern rum und trinken Club Mate. Und da sind die anderen, die machen halt nur das Kerngeschäft. Und deswegen, ich will das immer gar nicht gerne da aufspielen, weil ich finde das völlig unfair, weil die einen finanzieren uns ja auch, kann ich auch sagen.
Ja.
Also ohne das Kerngeschäft würde es ja uns gar nicht, da hätten wir gar keine Möglichkeit, überhaupt Innovationen zu betreiben.
Und ich meine, Sneaker tragen auch andere Menschen.
Genau. Und das ist deswegen, also ich mag eigentlich gar nicht diese so harte Abgrenzung zwischen, da sind die Innovationsleute und die müssen jetzt andere befähigen. Das ist so, finde ich, fast einen arroganten Ansatz
schon. Genau.
Da kann ich tatsächlich wenig damit anfangen. Aber ich glaube, im Kern geht es darum, dort ist was Neues. Man muss die Leute fit machen für die neue Welt und dann versucht man es den Innovationsleuten immer noch umzuhängen. Aber, und das haben wir gemerkt, es zerreißt uns halt irgendwie. Mhm. Also wir können nicht die Schulungsabteilung für Innovationsthemen der SV, sondern wir sind 5000 Mitarbeiter. Wie soll man das machen? Das ist unmöglich. Und gleichzeitig noch neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und das ist ja mal nur dieses Henne-Ei-Thema. Brauchst du erst die richtige Kultur, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln? Oder brauchst du so ein paar Success-Stories, wo wir sagen ganz, ey, guck mal, es funktioniert, wie wir arbeiten.
Ja.
Und dann damit die Kultur zu prägen.
Ja.
Ich weiß es noch nicht. Hm. Wir machen heute immer noch so ein bisschen beides. Wir sind nicht ganz weg davon, auch die SV in ganz klassischen Projekten zu unterstützen. Und wir haben ja diesen ganz kleinen Innovationsprozess, wenn wir sagen, hey, der gilt für unsere Prozesse und für unsere Projekte. Aber ich kann das genauso gut bei einer Neuentwicklung von einem Kundenprozess oder von einem neuen Produkt bei uns nehmen. Und dann gehen wir mittlerweile in einige Projekte mit rein und sagen, pass mal auf, wir sind inhaltlich nicht verantwortlich, das ist euer Job, aber wir führen euch so ein bisschen an dem Innovationsprozess entlang. Und das kommt sehr gut an, weil wir eben viel früher den Kunden mit einbeziehen, wieder Fokus Kunde eben, dass wir sagen, ey, wir entwickeln nicht fertig und sagen dann, Kunde, hier ist es und merken dann, hat nicht geklappt, wir fangen von Neuem an, sondern Innovationsprozess heißt für mich auch immer, den Kunden eben mit einzubeziehen. Das machen wir viel, viel früher eben. Und das bringen wir in die Organisation und begleiten so ein paar Projekte eben dann auch von der methodischen, prozessualen Sichtweise. Mhm. Und das ist so heute unser hauptsächliches Kultur- und Learning-Angebot, wenn man so will. Und sonst versuchen wir uns aber tatsächlich auf die wirklich Entwicklung von Innovationen oder neuen Geschäftsmodellen zu fokussieren. Ich glaube, es geht natürlich auch mal so ein bisschen, und das war schon am Anfang auch das Thema, um Akzeptanz. Das war der zweite Punkt, den ich noch da gerne nennen möchte. Der erste war ja, man hat das Gefühl, man verpasst was und die Welt dreht sich. Und der zweite ist, man installiert so ein Innovationsmanagement, und wenn die so völlig losgelöst sind von allem, dann werden die ja nie akzeptiert in der Organisation. Dann wird immer dieses ich spiele euch gegeneinander auf, immer stärker werden. Und deswegen ist natürlich schon so ein Impuls, ich muss auch was fürs Kerngeschäft machen, weil dann bin ich irgendwie akzeptiert, dann bin ich relevant, und dann erarbeite ich mir wieder Freiheiten für neue, um neue Dinge machen zu können. Auch das haben wir am Anfang gemacht. Wie gesagt, machen sie ja immer noch so ein bisschen, und schon auch vor dem Hintergrund ist es richtig. Also wenn man es konsequent machen würde, müsste man sagen, nein, es gibt eine Einheit, die macht das, und es gibt eine Einheit, die kümmert sich um wirklich um die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, dass zwei Einheiten in der SV mit der Ausrichtung nicht gibt. Versuchen wir es schon so ein bisschen zu bündeln, aber mittlerweile mit einem viel stärkeren Fokus wie früher auf, wir wollen neue Dinge entwickeln und als Abfallprodukt, weil wir sowieso so arbeiten, machen wir noch so ein bisschen methodische, prozessuale Begleitung von Projekten, aber auch nicht im Sinne von Schulung, dass wir sagen, pass mal auf, wir erklären euch jetzt Design Thinking Lean Startup und machen Sessions dazu, dann wirklich am konkreten Projekt und begleiten die Projekte, und das ist eigentlich unser Ansatz und wo auch am meisten hängen bleibt, glaube ich, und dort eben zu jeder Zeit den Kunden mit einzubeziehen. Das ist das Asset, was wir noch mit reinbringen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut und hilft uns dann schon auch, um so ein bisschen, bei den einen oder anderen noch ein bisschen besser oder anders wahrgenommen zu werden. Das muss man schon sagen.
Cool. Jetzt lassen wir Innovationsmanagement 1.0 mal noch hinter uns und sprechen nun ganz viel jetzt noch über Innovationsmanagement 2.0. Du hast gerade auch schon so viel, also du hast Geschäftsmodelle genannt, du hast auch dieses Expertentum im Bereich Methoden gerade erwähnt. Aber jetzt ist es ja so, Geschäftsmodelle klingt ja erstmal auch immer toll. Und dann weiß man, okay, in welchem Kontext, du hast schon Regulatorik angesprochen, jetzt ist es so, ihr habt den Fokus stärker drauf gelegt, sagen wirklich, wir wollen eben Dinge entwickeln und wir wollen auch einen Impact generieren Richtung Kunde. Das klingt ja auch erstmal noch nachvollziehbar. Aber da vielleicht so mal erste Frage, wie habt ihr euch dafür aufgestellt, das überhaupt möglich zu machen? Weil wir alle wissen ja, du musst ja mehrere Ideen irgendwie erstmal, glaube ich, testen und probieren. Dafür brauchst du den Raum, bis du mal wirklich erkennst, dass was funktioniert. Also wie habt ihr euch da freigeschwommen? Wie habt ihr euch dafür aufgestellt? Was waren also vielleicht die ersten Erfolge, die ihr auch feiern konntet in dem kleinen Setup, das ihr habt? Also wie würdest du das beschreiben, wo ihr da gerade auch drin seid?
Also ich glaube, für uns tatsächlich ist die Basis, wir sind alle so sehr prozessorientiert bei uns. Und da legen wir auch alle, die bei uns im Innovationsbereich sind, sehr starken Wert drauf. Und Kern ist dieser Innovationsprozess. Und den haben wir jetzt Gott sei Dank ein paar Mal durchlaufen können, haben den immer wieder verbessert. Und die Sicherheit, sicher, dass sie nie, aber die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn du eben Dinge wiederholst und diesen Innovationsprozess immer wieder durchläufst. Und deswegen haben wir jetzt wirklich feste Meilensteine, ein ganz klares Vorgehen. Und Innovation, so kreativ und frei das immer klingt, für mich ist es sehr prozessual getrieben und eigentlich vom Tracking her etc. härter als vielleicht ein normales, in Anführungsstrichen, Kerngeschäft. Ja. Das ist für mich eigentlich so die Haupterkenntnis gewesen, wenn du einen funktionierenden Innovationsprozess hast, diesen dann auf deine Organisation, auf deine Bedürfnisse anpasst und den immer und immer wieder durchläufst, dann hast du eine gewisse Sicherheit, dass Dinge auch vielleicht zum Tragen kommen und wirkungsvoll werden. Und wo wir da extrem drauf Wert legen mittlerweile, ist wirklich diese erste Phase ganz vorne, Problemraum und dann Anforderungsdefinition. Das haben wir am Anfang ein bisschen schneller übersprungen, weil wir gesagt haben, das ist irgendwie nicht sexy, keiner will das machen. Lösungen machen. Wir wollen Lösungen machen, wir haben das schon gemacht, weil das steht ja in allen Lehrbüchern. Aber
Problem ist eh klar.
Lass uns das schnell machen, genau. Und heute legen wir da viel mehr Wert drauf. Warum? Weil das ändert sich nicht mehr im Projektverlauf. Das heißt, das Problem bleibt gleich. Die Anforderungen, die sich daraus ergeben, die bleiben gleich. Die validieren wir es auch mit dem Kunden. Und die Lösungsausprägung hinten, die können sich ändern. Auch da muss ich immer wieder validieren, mit dem Kunden in die Interaktion gehen. Aber ich falle dann nicht mehr ins Boden, sondern ich falle zurück wieder zu den Anforderungen. Weißt, die Lösung war nix. Ich habe wieder den sauberen Problemraum, ich habe meine Anforderungen auf der Basis und ich muss halt für die Anforderungen eine neue Lösung entwickeln. Und dadurch kannst du mehrere Lösungen auch in die Iterationsschleifen bringen, weil du eben nicht mehr ganz zurückfällst, sondern diese saubere Basis der Anforderungen hast. Und das hilft uns tatsächlich sehr, auch dieser ständige Abgleich mit den Anforderungen, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Und wie gesagt, da ist einfach die Basis, möglichst früh den Kunden mit einzubeziehen, im Problemraum schon bei der Anforderungsdefinition, wenn du da was Validiertes hast, dann tust du dir im Lösungsraum viel, viel, viel leichter. Und du hast gefragt, wie wir dann da jetzt auch einigermaßen schnell vorankommen. Wir haben am Anfang dann, wie gesagt, angefangen, viel extern zu gehen und haben beispielsweise im UX-Design, um die ersten Mockups mal zu bauen und haben dann eben sukzessive versucht, eben so Kompetenzen, wo wir sagen, die sind zentral und das ist zum Beispiel UX-Design bei uns, die auch dann zu holen. Das heißt, haben jetzt eine UX-Designerin mit im Team dabei, wo wir sagen, weil das brauchen wir in jedem Projekt, das brauchen wir auch in jedem Projekt, wo wir die SV unterstützen. Das Thema ist so zentral, weil immer wenn wir dem Kunden was zeigen wollen, müssen wir was visualisieren.
Ja.
Und da wir das ständig machen wollen in jedem Projekt, ist das eine ganz zentrale Ressource. Jetzt haben wir gemerkt, in den ersten Projekten haben wir gesagt, die ist so wichtig, die holen wir ins Team. Und so gehen wir weiter vor. Das heißt, wir versuchen weiter die Experten extern mit an uns ranzuholen. Wir merken, wir haben da eine weitere extrem zentrale Ressource, dann versuchen wir die mit ranzuholen. Und das ist so unser nächster Entwicklungsschritt quasi gewesen, den wir jetzt dann eigentlich so vollzogen haben.
Und wenn wir jetzt mal so, also verstanden, das heißt, ihr seid, sag ich mal, rigoros im Prozess und iterieren, ihr seid Methodenexperten, ihr wisst aber auch, welche Kompetenz braucht ihr, um eben diese Mehrwerte zu identifizieren. Du hast gesagt, Anfangspunkt ist eigentlich immer das Problem und irgendwo der Kunde und dann findet ihr eben raus, erstens, ob es ein Problem ist und zweitens, wie eine Lösung aussehen kann. Da gibt es auch viele Möglichkeiten. Was sind dann jetzt so die Schritte, die dann als weiteres kommen? Also das, glaube ich, ist noch einigermaßen nachvollziehbar, dass man das machen muss. Wo steht ihr jetzt quasi oder an welchem Punkt steht ihr, um das dann auch weiter erfolgreich zu betreiben? Ja, weil da, um auch nochmal so ein Startup zu referenzieren, klar, ein Startup hat nicht Regulatorik, das heißt, die können es machen und dann wachsen sie und dann merken sie irgendwann, okay, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Da habt ihr natürlich mit der Regulatorik dann, sage ich mal, noch ein bisschen Herausforderung. Extern gehen ist ein Punkt, aber wenn ihr jetzt, sage ich mal, auch den Anspruch habt, auch natürlich selber das dann auch zu machen und selber auch anzubieten. Wie sehen denn dann so die Szenarien aus, sage ich mal?
Ja, also das ist genau der richtige Punkt. Also wir haben, extern gehen ist für vieles eine gute Lösung, um eben aus dieser Regulatorik rauszukommen. Also das ist mit Sicherheit unser Hauptpain. Also auch so diese ganzen, wenn wir jetzt eine App hosten wollen oder mal was probieren wollen, dann wird die eben geprüft, als wäre es ein Versicherungsprodukt bei uns.
Wahnsinn, ja.
Und das hat natürlich ganz andere Prüfschritte, was Compliance, Datenschutz etc. angeht, wie vielleicht auf dem freien Markt. Mhm. Und das hemmt uns natürlich schon. Was haben wir gemacht? Wir haben zum Beispiel Hosting von ersten Mockups und Apps etc. Haben wir extern vergeben. Aber irgendwann wird es komplex, wenn ich ehrlich bin, weil da hast du 10 Dienstleister, die dein Portfolio irgendwie managen. Also sagen wir, okay, das wird jetzt tatsächlich der konkrete nächste Schritt sein. Wir versuchen quasi eine Hülle zu bauen, wo wir Dinge losgelöst von der SV testen, verproben und vielleicht auch im ersten Schritt betreiben können, bis wir wirklich sicher sein können, es passt zur SV, wir holen es zurück oder eben aber nicht und dann bleibt es vielleicht als komplett losgelöstes Geschäft oder auch ohne Branding etc., wenn es profitabel ist, stehen. Und da gehen wir jetzt gerade diese Schritte, das heißt, wir sind gerade sehr stark am Differenz oder auch da wieder eigentlich nach Innovationsprozess vorgegangen, das heißt, wir haben gesagt, was sind eigentlich aktuell unsere Hürden und was müssen wir machen, um diese Hürden zu lösen? Also ganz klassisch eigentlich auch unseren Prozess dort angewandt.
Ja.
Und eine Lösung, die uns eben sehr viele Hürden abnimmt, ist genau diese Hülle letztendlich zu bauen, in Anführungsstrichen, die Teil der SV ist, aber nicht Teil dieses sehr regulierten Bereichs. Also wie weit müssen wir weggehen als GmbH oder etc., als regulatorische Hülle, um dort quasi Freiheiten zu haben, dass wir auch mal, weiß ich nicht, eine Infrastruktur haben, was Hardware angeht, die losgelöst vom SV-Netz ist. Weil sonst müssen wir auch Software, die wir nutzen, wo wir mal schnell testen wollen, die muss diesen ganzen Ausgliederungsmanagement-Prozess durch, weil wir eben dort immer die Gefahr haben, dass dort Daten drüber ausgelesen werden können. Das heißt, dann sind ganz andere Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, wie wenn wir das vielleicht in einer anderen Einheit machen würden. Und da versuchen wir jetzt eben genau diesen Weg zu gehen, mit einer eigenen Einheit. Die jetzt, wir haben nicht das Innovationsmanagement auskommt, sondern wirklich nur eine rechtliche Hülle im Grunde, um neue Dinge zu verproben. Und das ist jetzt
der. Das ist eine Art Projekthülle.
Genau, also, genau, wenn man so will. Und das haben wir viel mit extern aktuell in den letzten Jahren gemacht. Es wird einfach komplex, das ist schwierig, auch kostenintensiv, wenn man ehrlich ist.
Klar.
Und das ist der nächste Schritt, wo wir quasi sagen, wir haben weiterhin viel Know-how, das wir im Haus haben und viele Experten, das wollen wir weiter nutzen. Aber gerade beim Thema Pilotierung, beim Thema Betrieb dann auch später, wenn es immer in diese Richtung geht. Da haben wir viele Painpoints noch und die können wir so zum großen Teil lösen. Da sind wir jetzt in den ersten Entwicklungsschritten, um sowas dann in die richtige Richtung zu bringen. Und das ist für uns jetzt quasi der nächste Schritt oder Innovationsmanagement 2.0 und die konsequente Fortführung quasi, weil wir da schon so die Entwicklung sehen von alles intern zu gefühlt alles extern und jetzt wieder so ein bisschen die Konsolidierung, dann, ja, wenn man so will.
Was ich ganz spannend finde, auch an dem, bei dem Approach ist, da gibt es auch so einen Begriff, der ist zwar nicht so bekannt, oft spricht man von Efficient Entrepreneurship, ja, oder klar kann man auch irgendwie das Lean Innovation nennen oder wie auch immer, dass ihr eben nicht den Schritt geht und sagt, ihr gründet jetzt einfach eine GmbH und startet die mit 30 Leuten aus, sondern dass ihr quasi das heißt glaube ich auch Effectuation Approach, ne, dass ihr quasi sehr, sehr ressourceneffizient eigentlich das macht und immer schaut, wo kommt was zurück. Woher kommt diese Einstellung, dass ihr so vorgeht? Weil ich glaube, das kennt man ja oft auch bei Versicherungen oder anderen Unternehmen, da hat man eine gewisse Größe, da rechnet man schon groß in Business Cases und Millionenbeträgen und gibt sich dann auch viel Zeit, über 5 Jahre. Könnt ihr ja auch easy sagen, ja, ihr gründet jetzt so eine GmbH, da sind 10 Leute, 2 Geschäftsführer, dann irgendwie noch so ein Produktteam, sage ich mal, im weitesten Sinne, und dann macht ihr einfach genau das, was ihr jetzt schon macht, aber viel größer. Aber das macht ihr aus irgendwelchen Gründen momentan noch nicht vielleicht. Ja. Ne? Also kannst du da was sagen? Ist es die Denke, ist es die Kultur von euch oder wie würdest du es beschreiben?
Das ist schwäbisch-bodenständisch. ich glaube, es ist so ein bisschen dieser MVP-Gedanke, der auch da innewohnt. Das heißt, so wie wir in unseren Projekten vorgehen, da würdest du jetzt auch nicht gleich das Ding fertig programmieren, hinstellen und dann gucken, ob es Erfolg hat, sondern auch da gehst du Schritt für Schritt und immer problemlösungsorientiert vor. Und ich glaube, das ist, was wir hier eben auch machen. Wir sind gestartet nach bestem Wissen und Gewissen mit einer kleinen Aufstellung und wachsen dann eben organisch. Aber immer nur dann ändern wir Dinge, wenn wir merken, wir haben einen Painpoint, den wir erreicht haben und kommen eben so nicht oder nur ungut weiter. Und das ist, glaube ich, diese Denkweise nach unserem Prozess, die ist so in uns drin, dass es jetzt, glaube ich, überhaupt keinen Sinn machen würde, jetzt diesen Riesenansatz zu fahren. Und ich glaube, dass der auch kulturell gar nicht so gut ist. Weil dann hast du wieder dieses...
Alle schauen auf dich.
Alle schauen auf dich. Das zum einen, aber vor allem auch dieses, da wird jetzt mega investiert und in den klassischen Bereichen wird nicht investiert, weil wir holen doch das Geld für die. Ich glaube, es passt auch dann vielleicht nicht zu unserer Kultur. Und ich finde es auch aus Innovationssicht eigentlich, wenn ich ehrlich bin, der deutlich bessere Weg zu sagen, wir gucken, wie ist der möglichst schlanke, also MVP eigentlich. Was muss ich machen, um die nächsten Schritte eigentlich gehen zu können. Und mehr will ich jetzt auch aktuell nicht machen, weil, und das kommt auch dazu, ich will mich auf Innovation konzentrieren. Ja. Wenn ich jetzt aber eine Einheit ausgründe, da bin ich
mit ganz vielen Sachen zu tun.
Wahrscheinlich 1,5 Jahre mit Betriebsratsabstimmungen und was weiß ich, aber ich tue, dann mache ich 1,5 Jahre nichts. Ja, genau. Da kann ich die Leute erstmal parken wahrscheinlich, mein ganzes Team. Und die werden aber keine Innovation entwickeln, sondern irgendwelche Freigaben einholen, irgendwelche Betriebsratsvorlagen ausfüllen.
Klar.
Und das will ich auch nicht. Deswegen immer organisches Wachstum, der nächste logische Schritt, immer mit dem Ziel, uns auf unsere Themen, unsere Projekte zu konzentrieren. Weil das ist das, was wir machen müssen. Ich bin nicht angetreten, um eine Einheit mit 10 Leuten zu haben, sondern ich will neue Dinge entwickeln.
Ja.
Und das ist das Ziel, das wir alle bei uns haben und nicht, weiß ich nicht, die nächste große Einheit, die dann vielleicht wieder schneller auch untergeht, weil sie einfach nicht die Erfahrungen hat. Also selbst wenn ich sie jetzt gründen würde, ich wüsste ja gar nicht, wie ich sie aufstellen muss.
Ja, ja.
Weil ich ja gar nicht weiß, was dort kommt. Da bin ich immer so organisch und Schritt für Schritt iterativ wachsen.
Kannst du kontrollieren und
Und weiß auch, wie ich es aufstellen muss, wie ich die Prozesse gestalten muss, weil ich weiß ja, auf welche Pains ich reagiere aktuell. Ja, genau, mit neuen Prozessen, mit neuen Vorgängen. Mit einer, die ich einfach aufstelle auf der grünen Wiese, da fange ich halt einfach mal an. Aber dass die nicht gut geht, ist, glaube ich, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit.
Max, super spannend. Ich glaube, hier könnte man sogar schon einen Cut machen. Ich will trotzdem noch eine Frage auch am Ende nochmal an dich stellen. Jetzt mal auch unabhängig von der SV. Du bist ja auch jemand, der sehr innovationsinteressiert ist. Du beobachtest ja auch rechts und links passiert, Cross-Industrie und Co. Wo würdest du sagen, wo stehen wir da 2024? Was bewegt dich da auch stark im Bereich Innovation abseits der SV? Machst du irgendwelche Beobachtungen? Findest du irgendwelche Dinge spannend, die da, sag ich mal, auch auf dich und auch auf dein Team vielleicht in den nächsten 3, 5 Jahren zukommen? Also gibt es da Sachen, wo du sagst, das findest du in diesem Innovationsmarkt auch generell noch spannend.
Ja. Ich glaube, technologisch passiert gerade sowieso enorm viel. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Da seid ihr hier noch viel mehr die Experten, als wir das sind. Was ich immer noch interessant finde und wo ich immer noch auch nicht die perfekten Antworten habe, wenn ich ehrlich bin, und auch noch am Markt noch nicht so viele Antworten sehe, ist dieser Ökosystemgedanke. Den finde ich unfassbar spannend und allein schon sind wir wieder beim Prozess, was uns ja sehr gut gefällt. Wie gehe ich denn da eigentlich vor? Wie sieht denn so ein MVP aus von so einem Ökosystem? Wie kann ich denn dieses riesige Ökosystem klein darstellen und pilotieren? Finde ich super, super schwierig und auch so diese verschiedenen Rollen im Ökosystem. Ich kenne auch jetzt wenige, wo ich sagen würde, die haben es richtig geschafft. Die sind Orchestrator von so einem Ökosystem und auch alle anderen haben eine definierte und akzeptierte Rolle in diesem Ökosystem.
Ja.
Ich glaube, das Thema wird uns, weil es, glaube ich, aus Kundensicht immer relevanter wird und wir müssen ja versuchen, vom Kunden zu denken.
Ja.
Ich glaube, das ist ein Thema, was uns in den Anfängen natürlich schon da ist. Auch wir gehen natürlich die ersten Schritte dort oder längere Zeit jetzt. Aber was noch überhaupt nicht zu Ende gedacht ist und wo es auch noch viel zu wenig Lösungen, glaube ich, gibt, vor allem dann auch Cross-Industry zu denken.
Ja.
Also das ist wahrscheinlich das Thema, was uns extrem beschäftigen wird und wo es auch sehr, sehr zeitnah Lösungen braucht, um einfach diesen extremen Kundennied, der da ist, von Einfachheit etc. dort nachkommen zu können. Und da bin ich extrem gespannt, wie sich die verschiedenen Player aus den verschiedensten Branchen dort aufstellen werden und auch, was wir für eine Rolle dann dort einnehmen können.
Cool. Max, herzlichen Dank. Wir sind am Ende. War sehr, sehr spannend. Danke auch, dass du uns da mitgenommen hast für die Reise der SV. Sehr spannend. Du bist ja auch auf LinkedIn jetzt auch immer mehr aktiv. Man kann dir auch direkt schreiben. Du bist ja auch wirklich ein Typ, mit dem man sich sehr, sehr viel da auch unterhalten kann und auch, ich sag mal, ein bisschen philosophieren kann. Von daher herzlichen Dank, dass du heute da warst. Wünsche natürlich dir und deinem Team alles Gute weiterhin. Und schauen wir mal, wie weit wir da auch bei dem Ökosystem-Thema weiterkommen.
Ja? Vielen Dank, Martin. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön. Danke. Ciao.
Ciao.
Das war InnoPuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.